für euer Erscheinen heute. Auch von zu Hause per Zoom, für das gedankliche Mitkommen und Mitdenken und die Gemeinschaft, die wir hier erleben. Der Gesang zum Beispiel verbindet uns und Singen ist etwas Wunderbares. Danke, dies sei hier einmal ganz gewiss im Namen vieler gesagt, für den Gemeindebrief. Den Artikel Handeln nach Gottes Willen habe ich und bestimmt alle anderen auch gelesen. Durch und mit Jesus zu leben war das Thema. Auch heute wird dieser Gedanke bei mir eine Rolle spielen. Man spürt im Gemeindebrief, wie schön und abwechslungsreich die Möckmühler Freikirche ihr Gemeindeleben gestaltet. Der Gemeindebrief steht darüber hinaus für Briefkultur. Der Brief ist immer wieder ein tolles Mittel zur Kommunikation. Heute verschickt man natürlich eher digital einen Newsletter. Circa 100 nach Christus hat Johannes noch einen Brief an christliche Leser gesandt, aus dem ich heute ein paar Zeilen vorlesen möchte. Um was handelt es sich beim ersten Brief des Johannes? Der Brief, eine Art Rundbrief, nennt an keiner Stelle den Namen des Verfassers und gibt auch keine persönlichen Informationen. Die frühe kirchliche Tradition schreibt ihn aber zusammen mit dem Johannesevangelium dem Apostel Johannes zu oder einem Schüler des Evangelisten. Aufgrund des Stils, des Wortschatzes und bestimmter theologischer Einlassungen lässt sich schon sagen, dass der Brief sehr wahrscheinlich vom Verfasser des vierten Evangeliums stammt, dem Jünger Jesu und Augenzeugen seines Wirkens. Aufgrund der von Johannes bekannten Lebensdaten wurde der Brief gegen Ende des ersten Jahrhunderts in Ephesus verfasst. Wie bei Paulus geht es um die Gemeinden bzw. die Gemeinden, an die der Brief gerichtet ist. Johannes befürchtet eine Spaltung. Er warnt vor den Gefahren falscher Lehren. Und ermahnt die Gläubigen, Gehorsam gegenüber Gott zu üben und ein der Nächstenliebe verpflichtetes Leben zu führen. Johannes höchstes Anliegen ist die Gemeinschaft mit Gott, dem Vater und dessen Sohn Jesus Christus. Der erste Johannesbrief enthält keinerlei Hinweis auf den Wohnort der Leser, bis auf die Tatsache, dass es Christen sind. Da die frühkirchliche Überlieferung Johannes mit der römischen Provinz Asien, der heutigen Westtürkei, in Zusammenhang bringt, haben viele Forscher vorausgesetzt, dass dort auch die Empfänger seines Briefes lebten. In den Gemeinden waren Irrlehren aufgetaucht. Aus dem Brief geht hervor, dass die Antichristen, wie Johannes sie nennt, leugneten, dass Jesus der verheißene Christus sei. Nun müssen wir Folgendes wissen. Die antike griechisch-römische Welt war ein Schmelztiegel der verschiedensten religiösen Richtungen. Und es ist deshalb wahrscheinlich, dass auch die Adressaten des Johannesbriefes mit einer Vielfalt abweichender Ideen konfrontiert waren. Alle Heretiker leugneten bestimmte Aspekte der Person Christi. Zweifellos kannte Johannes die Leute, an die er schrieb. Ihm war klar, dass sein Brief vor der ganzen Gemeinde bzw. den Gemeinden verlesen würde. Nur so konnte er seine Funktion, die Autorität der anerkannten Lehrer zu stützen, wirklich erfüllen. Auf jeden Fall war der Brief letztlich als Warnung und Unterweisung für die gesamte Gemeinde gedacht. Ich lese nun 1. Johannes 4, 7 bis 12 und vielleicht fühlt ihr euch ein bisschen, als ob euch Johannes geschrieben hätte. Die Liebe Gottes und die Liebe untereinander. Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist die Liebe. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen. Um was es heute geht, ist ja wohl klar. Wir haben den Begriff Liebe 15 Mal in verschiedenen Varianten gehört. Die Liebe kennzeichnet den Christen ebenso als Kind Gottes wie das Bekenntnis zum menschgewordenen Christus. Denn die Liebe ist von Gott und wer im christlichen Sinne liebt, ist deshalb von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, zeigt im Umkehrschluss, dass er Gott nicht kennt. Gottes Liebe erwuchs nicht als Antwort auf die Liebe der Menschen, sondern ging zuallererst von Gott selbst aus. Als sein an Größe nicht zu übertreffendes Geschenk sandte Gott den Sohn zum Mittel der Versöhnung für unsere Sünden. Nichts Geringeres als die in Christus offenbarte Liebe Gottes ist das Vorbild für die Liebe der Christen untereinander. In seinem göttlichen Wesen und seiner Herrlichkeit ist Gott niemals von einem lebenden Menschen gesehen worden, wie wir es gerade im Johannesbrief gehört haben. Doch in der Erfahrung wechselseitiger Liebe unter den Gläubigen bleibt dieser unsichtbare Gott wirklich in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen. Wenn ein gläubiger Mensch liebt, so bezieht er seine Fähigkeit zu lieben von dem Geist Gottes, dem Heiligen Geist, der zugleich auch die Quelle seines Bekenntnisses zu Christus ist. Nächstenliebe ist ein faszinierender Begriff. Als Jesus von einem Gesetzeslehrer gefragt wurde, welches Gebot das wichtigste sei, hätte er irgendeines der vielen Gebote aus dem Alten Testament, dem Gesetz des Moses oder eines der 10 Gebote nennen können. Stattdessen fasste er alle Gebote in diesen beiden zusammen. Ich zitiere Matthäus 22, 37 bis 40. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das wichtigste und erste Gebot. Ebenso wichtig ist das zweite. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz samt der Propheten. Jesus von Nazareth erklärte die alttestamentlichen Gebote der Gottes- und Nächstenliebe zum höchsten Gebot. Dabei geht es nicht in erster Linie um Gefühle, sondern um das Richtige, das Gute tun. Altes Testament, 3. Mose 19, 18, wer kennt diesen Satz nicht? Man soll in seinem Verhalten keinen Unterschied machen zwischen du und ich. Leitet diese Einsicht uns heutzutage wirklich zum Handeln an oder bleiben wir zu oft beim Denken? Wenn wir uns mit Nächstenliebe beschäftigen, uns also vom Johannesbrief inspirieren lassen, können wir das Phänomen biblisch, ethisch und praktisch betrachten. Biblisch ist es unmissverständlich. Nicht nur im johannaischen Schrifttum begegnet uns die Nächstenliebe. Sie wird auch bei Paulus, wie gehört, bei Matthäus oder etwa im Jakobusbrief ausdrücklich zitiert. Der Jakobusbrief spricht in Vers 2,8 vom königlichen Gesetz der Nächstenliebe. Dem steht das Ansehen der Person gegenüber, das Sünde bedeuten kann. Nach biblischem Verständnis stiftet Gottes Handeln Gemeinschaft. Es ermöglicht und verlangt, die menschliche Liebe zu dieser Gemeinschaft, zu Gott und zu denjenigen Menschen, die zu der von ihm erwählten Gemeinschaft gehören. Ich lese kurz aus dem Jakobusbrief 2,1-4. Meine Brüder, halte den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit, frei von jedem Ansehen der Person. Wenn in eurer Versammlung ein Mann mit goldenen Ringen und prächtiger Kleidung kommt und zugleich kommt ein Armer in schmutziger Kleidung und ihr blickt auf den Mann in der prächtigen Kleidung und sagt, setz dich hier auf den guten Platz und zu dem Armen sagt ihr, du kannst dort stehen oder setz dich zu meinen Füßen. Macht ihr dann nicht untereinander Unterschiede und fällt Urteile aufgrund verwerflicher Überlegungen? Urteile fällen wir ständig, aus unterschiedlichsten Gründen heraus. Einfach aus bloßem Ansehen. Doch kaum eines dieser Urteile dringt nach außen, wird ausgesprochen und damit öffentlich. Ethisch gesehen gefällt uns natürlich der Kernsatz, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das sittliche Verhalten des Mitmenschen kommentieren wir gerne. Unsere Ethik, unser Wertesystem benennen wir mit Selbstbewusstsein. Wie oft hört man gerade in diesen krisenhaften Zeiten, dass wir bei Konflikten auf eine gemeinsame Wertepartnerschaft setzen? Das Bestehen auf Grundwerte leitet uns, leitet unsere Regierung. Gesprochen wird, und wir hören diesen sämtlichen Medien, die wir alle schon genutzt haben, ich nenne nur mal Maischberger oder Lanz, von Menschenwürde, individueller Freiheit, rechtlicher Gleichheit, sozialer Gerechtigkeit, innerer Sicherheit und Demokratie. Aber nun trennt sich die Ethik von der täglich erlebten Praxis. Wie handeln wir selbst? Praktisch gesehen berührt uns bei der Nächstenliebe zwar auch das doppelte Gebot der Liebe zu Gott und zu dessen Geschöpfen. Große Unglücke in der Welt geben Anlass zum Nachdenken, wie machbar, dringend und eilig konkrete Hilfe ist. Ungeachtet der Vielzahl von Naturkatastrophen und kriegerischen Auseinandersetzungen können uns diese nicht gleichgültig sein. Spüren wir nicht alle, na gut, fast alle, wie eng die Menschen nicht zuletzt durch die schon angesprochenen Medien auf der ganzen Welt näher zusammengerückt sind. Wir betrachten von Unglücken betroffene Länder nicht mehr als bloße Rohstofflieferanten oder Entwicklungsländer. Der Aufruf zur Nächstenliebe betrifft ja nicht nur die Menschen in räumlicher Nähe, also in der Familie, dem Freundeskreis, der Bekanntschaft, der Nachbarschaft oder dem eigenen Land. In Levitikus 19,13 heißt es, liebe den Fremden wie dich selbst. In Matthäus 5,44 hören wir vom Aufruf Jesu und dem der ersten Christen zur Feindesliebe. Vielleicht sollte man eher, wie es der frühe Mainzer Bischof Lehmann einmal gesagt hat, von der Nächstenliebe und einer Art fernsten Liebe mit allen Menschen sprechen. Was können wir tun, um die Welt zu befrieden? Anstatt die Konfrontation zu suchen oder einen Krieg zu erklären, bräuchten wir Prozesse, die es uns ermöglichen, Differenzen so auszudrücken, wahrzunehmen und reifen zu lassen, dass wir gemeinsam einen Weg beschreiten können, ohne das Bedürfnis zu zeigen, jemanden zu zerstören oder ihn zu besiegen. Das ist harte Arbeit. Wir brauchen viel Geduld und Engagement. Diese Einsicht wächst doch, wenn wir ehrlich sind, schon im Alltag. Und da meine ich natürlich nicht nur die Politik. Es beginnt beim einfachen Umgang miteinander, bei der eigentlich selbstverständlichen Hilfeleistung wie im Zusammenhang mit Corona. Beispiele für Nächstenliebe gibt es zuhauf. Aber es ist nicht ein zu erlebendes Grundprinzip. Wir können also nicht sagen, das ist immer so. Dennoch gibt es zahlreiche Beispiele. Unser Nachbar etwa hat über lange Wochen ganz selbstverständlich für ein älteres Ehepaar eingekauft. Er bekam eine Einkaufsliste in den Briefkasten geworfen, lieferte dann alles und die Rechnung wurde auch per Briefkasten bezahlt. Mit Nächstenliebe ist wohl nicht gemeint, dass jeder gleich des anderen bester Freund wird, sondern dass man seinen Mitmenschen mit Respekt und Toleranz begegnet. Jeder Mensch ist anders und doch sind wir eine Gemeinschaft von Menschen. Ich hatte so eine Phase in Berlin, wo ich mir etwas verloren vorkam. Ich lebte noch allein und die Jecken der jungen Erwachsenenkreis der Berliner Mennonitengemeinde hat mich immer wieder zu netten Abenden eingeladen. Wir haben füreinander gekocht, waren im Kino und auch mal im Museum zusammen. Eine besondere Form von Nächstenliebe habe ich so erlebt. Nie werde ich vergessen, wie meine Freunde meine schweren Bücher und Möbels mittels einer kleinen Menschenkette in den 5. Stock meiner Wohnung hochschleppten. Unentgeltlich haben die Lieben das gemacht. Praktizierte Nächstenliebe kann aber auch Herausforderungen bereithalten, die wir lieber im Moment der Anforderung scheuen. Da kommt ein Abwägen in uns, ungewollt, aber unaufhaltsam. Gerne möchten wir uns drücken. Klaus und ich haben das mal bei einem Unfall auf der Autobahn erlebt. Es war eine Rückfahrt von Möckmühl nach Mainz. Ein Transporter war mit einem Laster zusammengestoßen, der Transporter war von DHL. Die Fahrbahn lag voller Briefe, Päckchen und Pakete. Wir waren so an dritter, vierter Stelle hinter dem Unfallort. Niemand wusste so richtig Bescheid. Jemand sei gestorben, hörten wir. Ein anderer hatte schon die 112 angerufen, blieb aber in seinem Auto. Ein Krankenwagen war jedenfalls nicht da. Klaus und ich sind dann nach vorne gelaufen. Der Lastwagenfahrer stand unbeteiligt da. Der DHL-Fahrer hing in seinem Gurt. Sein Auto war ziemlich zerstört. Ein weiterer Mann kam zu Hilfe. Wir haben die Tür des DHL-Transporters öffnen können. Der Fahrer war kaum ansprechbar. Dann kamen plötzlich zum Glück die Notärzte und übernahmen. Ganz viele saßen einfach noch im Auto. Wochenlang musste ich darüber nachdenken, was da vor mir passiert war und ob wir richtig reagiert haben. Wenn ich ehrlich urteilen soll, haben zu wenige geholfen. Es dauerte lange, bis ein Notarzt mit Rettungswagen endlich kam. Erste Hilfe ist auch eine Form von Nächstenliebe. Die Palette der Hilfsmöglichkeiten ist breit. Es gibt so vieles, nicht nur Erste Hilfe. Wir können aufmerksam sein, wer einen braucht. Es gibt oft keine einfachen Lösungen. Man kann nicht jemand Armen von einem Tag auf den anderen reich machen. Aber wir können Menschen über längere Zeit begleiten und ihnen Mut zusprechen. Wir können jedem mit Respekt und Toleranz begegnen. Wir können Opfer bringen, wenn andere Hilfe oder Trost brauchen. Wir sollten nicht von oben herab auf den Menschen schauen, sondern demütig sein. Wir betrachten gemeinsam ein Bild aus dem Psalter von 1300, aus dem Queen Mary Psalter von 1310-20, die Auferweckung des Lazarus. Als Christus das Wunder vollbringt, erhebt sich Lazarus, der noch in das Grabtuch gehüllt ist, mit betend erhobenen Händen aus dem Sarkophag. Unten als Federzeichnung, Kunsthistoriker nennen den Bereich Bas de Page, sieht man kaum, sind ein Maler und der Teufel gezeigt. Ein Maler ist auf eine Leiter gestiegen und ein Bild der Jungfrau Maria mit dem Christuskind hoch oben auf einer Wand zu malen. Der Teufel zerbricht die Leiter und versucht so den Sturz des Malers. Da erwacht das Bild zum Leben. Die Jungfrau Maria streckt ihre Hand aus und stützt den fallenden Maler. Eine schöne, inspirierende Geschichte, doch tiefer rührt uns das Lazarus-Leben an. Nicht jeder liest die Geschichte von Lazarus gelassen. Lazarus bleibt geheimnisumwittert. Jesus muss Lazarus gekannt und geliebt haben. Er muss anderen Jüngern bekannt gewesen sein. Er muss in Lebensgefahr gestanden haben. All dies trifft auf Lazarus zu. Er ist hier nicht als einzelne Person interessant, sondern als Beispiel für alle Menschen, die Jesus liebt. Kürzlich habe ich von rund 80 Ehrenamtlichen gelesen, die Menschen in schwierigen Lebenssituationen wie schwere Krankheit, dem Tod von Angehörigen oder physischen oder psychischen Belastungssituationen unterstützend zur Seite stehen, unabhängig von Religion oder Weltanschauung. Sie nennen sich die Lazarusdienste. Es ist das Hilfsangebot einer Pfarrei in Stralsund, Rügen, Demmin in Kooperation mit dem Caritas Hospizdienst und dem Erzbistum Berlin. Wie verstehen wir Nächstenliebe? Nun möchte ich nicht weiter philosophieren und hoffe, dass der Liebesbrief des Johannes euch etwas zum Nachdenken anregt. Amen.